Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Andreas Gerstenmeier, CEO der AT&S AG.
More than AT&S, die Flip-Chip-Technologie. Sie haben ja vor, ich weiß nicht mehr genau, 6 Jahren, 5 Jahren bei AT&S als Chip-Embedded-Experte auf den richtigen Trend gesetzt, auf IC-Substrate. Sie haben sich jetzt entschlossen, 1 Milliarde für die Erweiterung ihrer Werke in China für das Geschäft mit IC-Substraten zu investieren. 1 Milliarde, das ist schon eine richtige Hausnummer. In was fließt denn das Geld?
Das Geld fließt im Wesentlichen in den Aufbau von neuen Technologien und Kapazitäten für neue Generationen von eben IC-Substraten für den Bereich der High-Performance-Computer.
Jetzt sollten wir, glaube ich, auch nochmal erklären, wie groß ist denn dieser Markt, die Marktnachfrage nach IC-Substraten? Was sind das für Anwendungen für diese sogenannten Hochleistungsrechnermodulen?
Also grundsätzlich der Treiber für diese Investition ist zum einen, dass sich dieser Markt sehr dynamisch entwickelt. Die Erwartungshaltungen über die nächsten 5 Jahre ist, dass dieses Marktsegment in der Größenordnung von über 11% pro Jahr wächst. Getrieben wird das Ganze durch die großen zu erwartenden Datenmengen der Zukunft, also aus den Bereichen Artificial Intelligence, Autonomous Driving, Big Data, alles das subsumiert sich in einer gigantischen Datenmenge, die in der Zukunft eben zu verarbeiten ist. Und daraus natürlich braucht es entsprechend leistungsfähige Rechenbausteine, die dann wiederum sehr, sehr anspruchsvolle Komponenten wie zum Beispiel die IC-Substrate brauchen.
Also die Chips kommen quasi für die Chip-Hersteller und die Datenautobahnen dazwischen von innen, kann ich mir das so vorstellen, plump gesagt?
Ja, vielleicht ein bisschen zu allgemein, aber konkret heißt es, die CPUs der Zukunft schauen ganz anders aus, die Architekturen werden komplexer. Man spricht da auch von heterogeneous integration, das heißt, es werden in die Packages verschiedenste Silizium-Bausteine mit unterschiedlichen Funktionalitäten verbaut werden und eben über das IC-Substrat miteinander verbunden und zwar sehr hochleistungsfähig.
Nochmal diese Frage zurück zur 1 Milliarde. In was wird das jetzt dann investiert? In Personal, in neue Maschinen, in neue Fabrikhallen? Sie haben ja Fabriken in Chongqing und Leoben. Werden die verdoppelt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also wir haben in Chongqing 2013 beschlossen, IC-Substrat im sogenannten Werk 1 zu produzieren. Dieses Werk ist bis zum heutigen Tage circa zu 60% genutzt. Wir haben im November 2018 angekündigt, dass wir das Werk 1 jetzt vollständig ausrüsten mit Produktionsequipment. Das ist im Weg und wird bis Ende 2019, was die Equipment-Installation betrifft, weitgehend abgeschlossen sein. Das heißt, diese Zusatzkapazität werden wir dann im Geschäftsjahr 2020-21 hochfahren. Parallel dazu haben wir eben jetzt entschlossen, aufgrund der doch fast schon explosionsartigen Bedarfsentwicklung, ein neues Werksgebäude, Produktionsgebäude zu bauen, das mehr als doppelt so groß ist als das alte. Und dort neues Produktionsequipment zu installieren, um dann in Zukunft nicht nur weitere Kapazitäten zur Verfügung zu haben, sondern auch die zukünftig notwendigen Technologien dort etablieren zu können. Also das heißt, die Milliarde geht zu 20% in Gebäude und zu 80% in Produktionsequipment.
Diese 1 Milliarde, wie finanzieren Sie das und mit wem kooperieren Sie da?
Die erste Frage ist leichter. Wir finanzieren das erstens einmal aus unseren doch sehr starken Cashflows. Wenn Sie schauen, wir haben ja doch nach wie vor, auch wenn das erste Quartal jetzt nicht überbordend war, aber auch nicht unerwartet, einen starken operativen Cashflow. Wir haben sehr solide Finanzierungslinien bereits vereinbart mit unseren finanzierenden Banken. Wir haben freie Cashmittel in erheblichem Umfang. Und wir denken, das sollte erst einmal aus dem Fundus, den wir uns über die letzten Jahre geschaffen haben, finanzierbar sein. Natürlich werden wir über die Zeit immer wieder nach Optimierungsmöglichkeiten schauen, ob es an der einen oder anderen Stelle da noch Verbesserungen in der Finanzierungsstruktur gibt. Aber grundsätzlich sind wir zuversichtlich, dass das mit den vorhandenen Mitteln geht.
Und warum ist jetzt die Teil 2 der Frage schwieriger?
Naja, grundsätzlich, weil wir schon mal in unserer Industrie nicht über Kunden sprechen können und in diesem Falle sehr, sehr klare NDAs vereinbart haben, dass wir weder über die Partnerschaft noch über die Inhalte kommunizieren können.
Welche Rolle spielen Sie momentan, also AT&S, im Markt der C-Substrate? Wie groß ist Ihr Anteil? Wer sind die Konkurrenten?
Wir sind mit den installierten Kapazitäten sicherlich noch ein kleiner Spieler, eben auch erst vor 3 Jahren eingestiegen in den Markt für IC-Substrate. Die wesentlichen Wettbewerber sind dort 2 japanische Unternehmen und ein taiwanesisches Unternehmen. Folglich sind wir da eher der Junior-Wettbewerber, aber mit dem Schritt, den wir jetzt uns vorgenommen haben, sollten wir doch unter die Top 3 kommen.
Wenn jetzt König Trump sagt, wir werden China höllenmäßig besteuern, ja, da spüren logischerweise die Autozulieferer, die Autobauer, BASF, Siemens und Co. Was hat das für AT&S für Folgen?
Direkt, denke ich, wird es relativ geringe Auswirkungen haben, nachdem unsere Lieferkette im direkten Fluss eigentlich nicht nach Amerika geht. Die Komponenten, die wir produzieren, werden weitestgehend entweder in China oder anderen asiatischen Ländern verarbeitet. Indirekt hat es natürlich einfach auf die globale Ökonomie Auswirkungen. Einerseits auf hohe Verunsicherung auf der Konsumerseite, was man ja auch heute schon bemerkt. Eine Abschwächung der Gesamtweltkonjunktur, die ja inzwischen nachgewiesen ist, die aus diesem Handelskrieg entstanden ist. Das leiden wir natürlich alle darunter.
Ja, und da gibt es plötzlich noch einen neuen Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea, ja, die jetzt plötzlich irgendwie keine bevorzugten Handelspartner mehr sind. Da geht es um einen uralten Streit über irgendwelche Zwangsarbeiter aus den Kolonialzeiten. Hier geht es aber auch ganz schnell bei diesem Streit um Chips, die knapper werden könnten. Hat das Folgen für AT&S?
Ja, das muss man sich genauer ansehen. Also wenn es jemals Auswirkungen hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir da auch an der einen oder anderen Stelle profitieren, weil wir eben diese Dinge nicht in Korea produzieren. Und wenn man sich genauer anschaut, geht es ja auch darum, dass Materiallieferungen, wichtige strategische Materialien von Japan nicht an Korea geliefert werden. Ja, aber der Bedarf ja trotzdem da ist. Das heißt, die Frage ist, wer wären dann alternative Ressourcen? Und ich denke, an der einen oder anderen Stelle könnten sich da auch Opportunitäten ergeben.
Grund unseres Interviews sind ja auch die Zahlen des letzten Quartals. Schauen wir uns diese noch an. Die Zahlen sind vom 1.4. bis zum 30.6.2019. EBITDA minus 32%, Konzernergebnis von 13,5 auf minus 6 runter. Warum? Sie haben natürlich auch viel investiert.
Ja, das ist eigentlich weniger der Fall. Also wir hatten ja von Anfang an bereits die Guidance so ausgelegt, dass wir eher von einem schwächeren ersten Halbjahr ausgegangen sind. Wir haben bereits zu Beginn des Kalenderjahres gesehen, dass gerade im Bereich der mobilen Endgeräte eine doch sehr starke Saisonalität wieder eingezogen ist. Wir haben gesehen, dass es im Bereich Industrie und Automotive rauer wird im Markt. Gerade Industrie hat auch doch deutliche Bedarfsrückgänge indiziert. Ich denke, wir haben da schon die richtige Richtung gewiesen. Von daher ist es für uns jetzt nicht besonders überraschend, dass das erste Quartal doch deutlich schlechter geworden ist. Wesentlicher Faktor eben niedrigere Auslastung unserer installierten Kapazitäten. Und aufgrund der doch sehr geringen Visibilität des Gesamtgeschäftes auch kaum die Möglichkeit, die sogenannte Low Season, wie wir sie nennen, zum Aufbau von Fertigproduktlagerbeständen zu nutzen, um sie in der Hot Season dann zu verkaufen. Was wir in den letzten Jahren, was uns da immer gut gelungen ist und natürlich auch den Manufactured Value entsprechend gestützt hat. Also das waren im Wesentlichen die Faktoren und es gibt noch einen Zusatzfaktor. Wir haben natürlich aufgrund der Technologieprojekte im Rahmen unserer Strategie Modern AT&S einiges an R&D-Projekten laufen. Da haben wir sicherlich auch einen etwas erhöhten Aufwand schon im Vorfeld und der wird uns auch die nächsten 2-3 Jahre noch begleiten.
Dann schließen wir das Interview ab mit den Prognosen. Wie mittelfristig schwer ist es denn, den Bedarf in 4-6 Monaten zu sehen?
Das kommt kommt auf die jeweilige Industrie drauf an. Ich denke, wenn man mal den einen Bereich mobile Endgeräte genauer anschaut, gehen wir davon aus, dass jetzt die Saisonalität endet und wir wieder die Volumina und die Kapazitäten gut füllen werden können. So, was wir alles an Indikationen haben und sehen, ist, dass das Geschäft jetzt anspringt und die nächsten Quartale sicherlich deutlich positiver beeinflussen wird. Schwieriger wird es in Industrie- und Automobilgeschäft. Da gingen ja bisher alle Prognosen davon aus, dass die zweite Kalenderjahreshälfte deutlich besser werden sollte. Unsere Informationen sind dort eher die, dass man davon ausgehen muss, dass es weiterhin eine sehr, sehr herausfordernde Situation im Markt gibt, die bis Mitte 2020 anhalten kann. Wobei wir schon auch sagen können, dass einerseits Automobil bei allen Schwierigkeiten des Umfelds wir dort stabil sind. Also wir haben keinen Umsatz verloren. Im Industriesegment haben wir sehr wohl deutliche Umsatzrückgänge zu verzeichnen. Auf der Ertragsseite natürlich in solchen Situationen, wo die Bedarfe etwas zurückgehen, ist natürlich die Marge auch durch entsprechende Mix- und Preiseffekte beeinflusst, die dort nicht zu vermeiden sind.
Um noch eine Zahl zu nennen, 2018-19 im Gesamtjahr gab es einen Umsatzrekord von 1 Milliarde Euro. Langfristig wollen Sie jetzt nach Ihrer Strategie More Than AT&S eine Umsatzverdoppelung erreichen. Bis wann etwa?
Gut, das ist wieder die Mittelfrist-Guidance, das heißt Größenordnung circa 5 Jahre. Wir hatten ja vor inzwischen 1,5 Jahren unsere Mittelfrist-Guidance erstmalig herausgegeben. Die hieß damals auf 5 Jahre 1,5 Milliarden. Die ist nach wie vor intakt, das heißt, das ist für uns auch ein Meilenstein dazwischen. Also jetzt nicht, dass wir einfach die quasi im Sinne von Moving Targets immer wieder nach hinten schieben, sondern die 1,5 Milliarden bleiben aufrecht als Ziel, jetzt halt als Zwischenziel und eben dann nicht mehr jetzt nur noch in 5 Jahren, sondern halt jetzt inzwischen nur noch in ein bisschen über 3 Jahren. Ich denke, da sind wir on track. Und die 5 Jahre für die 2 Milliarden bei heutigem Umfeld sollten erreichbar sein.
Gerstmeier, vielen Dank.
Danke fürs Gespräch.
Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.